Du bist schon so eine Katzenfrau, oder? Also in a non-offensive way meine ich das natürlich. Aber ich bin,
der Podcast ist noch nicht mal 2 Sekunden alt und also, ich werde schon beleidigt und gemobbt.
Ist das eine Beleidigung zu sagen, dass du eine Katzenfrau bist?
Nein, überhaupt nicht. Aber du weißt, du kennst die Klischees, die alte Cat Lady und so. Nee, ich bin auf jeden Fall ein Katzenmensch. Mhm. Ja, auf jeden
ich Fall. Ich ja gar nicht, aber das ist völlig fein. Das ist völlig okay, weil deine Katzen, das müsst ihr wissen, die sind... Eine ist wahnsinnig zutraulich und die andere zögert kurz, aber wenn die dann kommt, dann freut man sich.
Ja, man sagt, bei der muss es dir ein bisschen mehr verdienen. Mhm. Bei Oscar muss es dir ein bisschen mehr verdienen, weil Dicky ist aufdringlich.
Ja, Dicky ist eigentlich wie ich im Nachtleben, wollte ich gerade sagen.
Setzt du dich einfach auf fremde Schöße und bist so,
hey, würde ich jetzt mal, nein, ich sollte ein bisschen mehr wie Dicky sein. Nee, vielleicht auch nicht, das ist schon ein bisschen übergriffig vielleicht hier und da. Deshalb bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja, ey, ich freue mich richtig, richtig doll, denn wenn ich jetzt hier gerade auch zu meiner Rechten schaue, dann bin ich ja quasi schon ein bisschen in deinem Wig-Paradise, würde ich sagen. Ich sehe ein paar Wigs, die schon da sind. Hinter mir ist eine Wig,
auf
die
schon Kopf ist
auf
eine.
Deinem Kopf ist eine.
Yes.
Und man sieht richtig, was für ein Chamäleon du bist, Barbie.
Ein Shapeshifter bin ich.
Oder? Würdest du dich eher so bezeichnen?
Als Shapeshifter? Das ist ein Wort, das ich tatsächlich seit einer Woche benutze ich das häufiger und denke, irgendwie, es passt immer mehr zu mir. Ich bin ja als Gender-Non-Conforming-Person, das ist ja für mich zumindest kein Prozess, der irgendwie abgeschlossen ist, sondern es kommt, ne, ich fühle mich jeden Tag so ein bisschen neu und überlege immer so, ach, wie definieren wir uns denn heute? Mhm. Ist nicht so, wie die Medien euch weismachen wollen, dass man täglich das Geschlecht wechselt oder so, so ist es tatsächlich nicht. Aber es ist einfach, wenn man nicht einfach klar sich zuordnet oder zuordnbar ist, dann, ne, natürlich guckst du jeden Tag so ein bisschen, wie ist es denn heute? Und ich bezeichne mich schon ganz lange als nicht binär. Und in letzter Zeit ist eher so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es ist eher fluide. Also ich oszilliere so zwischen zwei Polen, was immer noch unter dem nicht binär Regenschirm funktioniert, Sonnenschirm funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, ich switche momentan so ein bisschen von A nach B und wieder zurück und irgendwo dazwischen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Das heißt also, dass Barbie nicht die reine Drag Queen ist, sondern Barbie bist du.
Yes.
So, und so haben wir uns auch kennengelernt, weil ich mal Barbie zu dir sage. In jeder Form. Immer sie, Barbie, ich gehe zu Barbie. Na, sie hat Eistee gerade noch dabei, der sehr, sehr gut schmeckt. So, keine Ahnung was so. Ja, also es ist ein, das, was ja viele Menschen vielleicht super oft irgendwie anders sehen oder was mich auch manchmal ein bisschen wütend macht, was ich aber auch selbst, ehrlich gesagt, erstmal lernen musste, ist, wenn ich Freunde habe, die auch so Drag Race gucken und dann immer eher sagen. Yes, also obwohl der Queen-Name schon mit dabei ist, wird er benutzt. Und ich meine, nein, aber gerade als Queen ist sie. Also so, ne, dann nehmen wir dieses Dings da schon mal total an. Oh mein Gott, ey, ich fühle mich aber auch gerade so, als würde ich hier einen stumpfen Explainer gerade einmal kurz zum Anfang machen. Aber ja, aller Anfang ist vielleicht schwer. Und das ist jetzt unser neuer Podcast, den ihr jetzt jeden Donnerstag hören könnt, der da heißt Doppelmaushälfte.
Ist das nicht ein süßer Name?
Das ist ein süßer Name. Der ist ja auch auf deinem sogenannten Mist gewachsen. So.
Ja. Nee, ist ja wirklich ein süßer Name. Wir haben ganz lange überlegt, wir haben es uns nicht einfach gemacht. Und haben ganz viele Ideen immer wieder hin und her geschoben. Und du bist ja auch nicht so der Entscheidungsfreudigste, ne? Du brauchst immer so 3 Tage länger. Und ich bin ja schnell so, ich habe jetzt 3 Stunden drüber nachgedacht, ich bin jetzt fertig. Und habe 83 Ideen, was auch nicht gut ist. Die muss man dann immer erstmal filtern. Aber ja, ich finde, das ist ein Name, der passt irgendwie auch zu uns. Mhm. Wir sind mausig, wir sind zu zweit.
Ja. Und wir sind in einem Haus, in einem Casa.
In einem Safe Space.
So, ja, aber Barbie, vielleicht können wir direkt am Anfang schon einmal ganz kurz so ein bisschen darüber sprechen, warum wir uns dazu entschlossen haben, diesen Podcast hier zu machen. Mhm. So, weil das ist jetzt ja auch nicht, kommt ja jetzt nicht nur einfach so, dass wir dachten, ach so, ja, oh, funny idea. Obwohl auf eine Art, vielleicht ist es auch ein bisschen so. Vielleicht hole ich dafür einmal kurz so ein bisschen aus, denn wir beide, wir kennen uns eigentlich überhaupt gar nicht.
Nee.
Wir kennen uns nicht.
Was machen Sie in
anderen Genau, so, was machen wir beide? So, ich kenne dich natürlich als Host von Drag Race Germany.
Und wir haben viele gemeinsame Freunde.
Wir haben viele, viele, viele gemeinsame Freunde. Und irgendwann bin ich dir reingefolgt und ich glaube, das war die Zeit, oder was mich immer so besonders beeindruckt hat, waren deine Takes, die du auf Instagram zu aktuellen Themen gemacht hast. Also du bist jetzt auch nicht so eine Social-Media-Maus wie ich, würde ich mal sagen. Nee. Also da passiert jetzt gerade nicht die ganze Zeit was.
Nee.
Du bist ja jetzt auch nicht so super doll und super viel unterwegs. Aber wenn du unterwegs bist, dann bist du sehr on point. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, als Katja Krasavice damals, vor einem Jahr, vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, auf der Pride war.
Ja.
und sich da ganz dolle echauffiert hat, was Fetisch auf der Pride auch zu tun hat, was Kinkiness auf der Pride zu suchen
Nacktheit,
hat, was ja. Nacktheit da zu suchen hat. Und da hast du Mehrteiler zu gemacht, will ich fast sagen. Und da war ich wieder so, ey, das ist so krass, weil das immer so Perspektiven sind, die ich manchmal überhaupt gar nicht einnehmen kann. Und mit der Warum Zeit, nicht? Mit allem, das, was jetzt, ja, oder worüber ich noch gar nicht so viel nachgedacht habe, weil, okay. Und ich glaube, das ist auch noch was, was uns hier öfter begegnen wird, ist, dass wir an ganz unterschiedlichen Stellen unseres queeren Lebens sind, so ein bisschen so. Ich komme aus so einem, so, ich habe irgendwie in den letzten Jahren so mein Journey angefangen, was ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen begleite im Podcast zum Scheitern verurteilt. Ich bin Podcaster, so vielleicht soll ich mir auch noch vorstellen. Hallo, mein Name ist Simon Dömer, ich bin Podcaster, genau, zum Scheitern verurteilt heißt der Podcast, den mache ich mit Laura Larsson zusammen. Und da muss ich Laura auch mal viel anhören oder eben auch so punktuell, dass ich irgendwie über viele Sachen nachdenke, über mich nachdenke, wo mein Platz in dieser Welt eigentlich ist, wo ich als mittelalter schwuler Mann vielleicht auch so ein bisschen stehe, weil ich aus so einem, ja, wie sagt man?
Bist ja fast heterosexuell sozialisiert als Homosexueller, muss man ja sagen.
Wie gesagt, das ist so, viele Leute kommen zu mir, viele Girls sagen, oh mein Gott, bist du noch zu haben? Ich sehe keinen Ehering. Da gerade muss ich mal sagen, sorry, ich bin gay. So, es wird ein bisschen schwierig dann hier und da. Also viele, viele verwunderte Blicke. So, aber das ist jetzt nicht gerade so, dass ich jetzt gerade mein Coming Out hatte oder so.
Sondern nee, aber das meine ich auch gar nicht. Ich meine nicht, dass du, also klar wirkst du, solange du nicht sprichst, wirkst du wie eine Hete. Hi. Aber ich meine eher, dass, also ne, ich hatte ja ein sehr massives Coming-out sehr, sehr früh, ne, und habe alle damit behelligt und habe es auch, also man hat es mir nicht ansehen können. Ne? Mhm. Da gab es kein Vorbeikommen dran, es war sehr offensiv die ganze Zeit. Natürlich hatte ich viele Freundinnen immer, aber ich hatte halt überhaupt keine heterosexuellen Freunde um mich rum. Also jetzt nicht by choice, nicht weil ich irgendwie Heten doof finde oder so, sondern es war halt einfach, ich war halt sofort sehr massiv, very offensively gay. Mhm,
ja.
Und ich habe bei dir das Gefühl, du bist von sehr viel Heterosexualität umgeben, auch by choice.
Mhm. Ne?
Und ich glaube, dadurch verzögert sich ganz viel einfach. Oder
total. Also es ist irgendwie auch was, womit ich mich, glaube ich, viel, viel beschäftigt habe oder auch, als ich dann irgendwann angefangen habe, endlich mit Therapie anzufangen oder so, was ich auch finde, was als queerer Mensch auch was ist, weil es gibt viel aufzuarbeiten. So.
Also als jeder Mensch.
So, ja, genau, ja, sowieso, aber so, ja, es geht ja auch irgendwie darum, so zu schauen, ah, wo ist mein Platz oder keine Ahnung was. Ich bin wahnsinnig lange Single, ich bin wahnsinnig wenig queer unterwegs gewesen im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, weil ich so ein bisschen mit einem so ein bisschen gebrochen habe. Und das war damals, als ich irgendwie mein Ex-Freund, als da die Trennung war, was jetzt auch 18 Jahre her ist oder sowas, war das bei mir so ein bisschen der Auftakt dafür, der Community quasi ein bisschen den Rücken zuzudrehen, weil das aber auch alles Leute waren, wo ich dann festgestellt habe, ihr seid gar nicht meine Freunde. Ich eine ganz komische Erwartungshaltung, glaube ich, auch so trotzdem an mich, an mein Umfeld hatte. Und ich dann einfach ich bin nach Berlin gekommen und hatte einen schwulen Freundeskreis, bin ich gewechselt zu, jetzt habe ich nur noch straight friends. Ich habe nur noch irgendwie meine Girls um mich rum, meine Leute, mit denen ich irgendwie unterwegs bin. Ich habe in der Zeit allerdings trotzdem angefangen aufzulegen zum Beispiel. Ich war super oft irgendwie DJ im Schmutz oder so. Yeah. Aber ich habe trotzdem nie so richtig dazugehört oder habe mich auch immer sehr, sehr unwohl an queeren Spaces gefühlt, was dann ja so ein bisschen so internalisierte Homophobie ist und so. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, auf die wir hier im Laufe dieses Podcasts früher oder später auch noch so ein bisschen zu sprechen kommen. Und ich glaube, so gerade so eine erste Folge jetzt gerade ist ja auch erstmal so wir finden uns, wir stellen uns so ein bisschen vor, aber es gibt ja schon tausend Themen, wo ich gerade so denke, da können wir abbiegen.
Das merke ich die ganze Zeit, jedes Mal, wenn wir zusammen sitzen und zusammen sprechen, wir kommen sofort immer vom Hundertsten ins Tausendste. Ich hatte, als wir über den Podcast gesprochen haben, du hattest mich letztes Jahr, glaube ich, hattest du mal die Idee in den Raum gestellt, ob wir das nicht machen sollten.
Genau, vielleicht. Siehst du, und jetzt sind wir schon abgekommen davon, so, okay, what's the reason dafür? So, weil genau, also so, ne, durch dieses.
Bin ich nicht eine tolle Moderatorin, dass
ich
diese
Schleife. Oh mein Gott, bist du wirklich?
Hättest du nicht darauf hingewiesen, Simon, wäre das.
Oh mein Gott. Ja, aber das war ein, tatsächlich so ein Punkt, ne, so dass ich irgendwie so mein Journey ein bisschen mehr gestartet habe und dann eben auch so gemerkt habe, wie sich die Gesellschaft gerade auch einfach nochmal so komplett verändert oder dieser ganze Shift nach rechts, dass einfach so die ganze Zeit alles konservativer wird, selbst im queeren Lager würde ich irgendwie so sagen, so boah krass ey, was man da so teilweise gerade wieder so für Ansichten hört und das ist alles so wie so ein paar Schritte zurück, fühlt sich's gerade irgendwie so an und gerade mit Debatten, die man, Debatten sag ich einfach mal ganz kurz, so mit so Hot Takes, die der ein oder andere gerade irgendwie so von sich lässt, sei es jetzt die Regenbogenflagge auf dem Bundestag oder keine Ahnung was und dass einfach so viel gerade passiert, dass ich so gemerkt habe, so nee, wird mal Zeit irgendwie vielleicht mal einen Perspektivwechsel zu haben und nicht nur einfach so darüber zu lesen, was Politikerin XY meint, was die AfD gerade fordert oder was, ja, sondern dass irgendwie was so von uns kommt, aus unserer Lebensrealität. Mhm. Also ja, auch auf eine Art und Weise für Menschen, die überhaupt gar keinen Kontakt zu queeren Menschen haben. So, ich meine, wie oft haben Leute gefühlt im Internet eine Meinung zu Transmenschen und ich frage mich immer so, wie viele Transmenschen kennt ihr denn?
Ja.
Und dann so, ach so, niemanden. Hm. Also ja, nee, dann interessiert mich deine Meinung wirklich brennend, die du aus irgendeinem Austausch vermutlich nur mit dir selbst gerade irgendwie so hattest. Ja. Und das ist so, wir sind natürlich jetzt auch nicht die Menschen, die dafür jetzt irgendwie sprechen können, aber wir können ja trotzdem so einen Blick in die Welt geben, in unser Leben, in das, wie wir sind, um das vielleicht auch mal wieder ein bisschen zu vermenschlichen, was jetzt gerade nicht heißt, dass wir die Personen sind, wo jetzt ganz Deutschland gerade zuhören und sagt, naja, wenn die beiden das so sehen. Also wir können ja nur aus unserer Warte sprechen.
Right.
Aber die ist ja schon sehr, sehr vielschichtig und unterschiedlich. Aber ja, und daraus ist irgendwie so ein bisschen gewachsen, so dass ich so dachte, ich würde so wahnsinnig gerne irgendwie einen Podcast starten. Und weil ich eben deine Hot Takes, die keine Hot Takes sind, sondern Einordnung bei Instagram gesehen habe, war ich irgendwie so, oh, eigentlich kann ich mir nur Barbie vorstellen. Und dann habe ich unsere gemeinsame Freundin Sarah Hartkins gefragt und war so, Sarah, ist Barbie cool? Fragezeichen. Und dann war Sarah so, absolut. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich glaube, ich schreibe immer. Und dann sind wir aber nicht so richtig zueinander gekommen. Aber wir kannten uns ja auch gar nicht.
Ja.
Wir haben uns, glaube ich, einmal gesehen irgendwo bei Sascha Velour, als du vorher auf der Bühne standst und ich bin dir aber schon reingefolgt. Also wir sind uns gegenseitig gefolgt, aber wir kannten uns ja auch einfach überhaupt gar nicht. Und dann war jetzt das Shooting von der Riccardo Simonetti Initiative.
Shoutout an Riccardo und die Initiative, die
liebste
beide
Grüße.
Wunderbare Arbeit machen.
Und da bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, sag mal Simon,
sollen wir da nicht nochmal drüber nachdenken?
Und dann haben wir drüber nachgedacht und eigentlich relativ zügig gesagt, komm, wir brauchen einen Namen, das soll sich nach einem schönen Ort anfühlen. Dann hast du gesagt, dann lass doch Doppelmaushälfte machen. Habe ich gesagt, na, ich weiß nicht. Und dann ist es doch immer mehr gewachsen und so ist jetzt dieser Podcast hier entstanden.
Ja, na, wir hatten ein bisschen Angst, dass das, das Maus, dass die Leute dann sagen, ist ja wie ein Kaulitz, ne, ne, ne. Und also nicht eine Sekunde habe ich daran einen Gedanken verschwendet, aber ich merke auch ganz oft, dass ich wirklich in der aktuellen Trend-Medienkultur habe ich ganz oft ganz wenig Verbindung zu und bin dann so, hä, wieso Kaulitz, wieso Maus? Also ja.
Wir nennen uns ja nun nicht die ganze Zeit Maus gegenseitig, also wir nehmen das ja nicht weg. Nee. Aber es ist trotzdem einfach, es hört sich an wie ein cuter Ort, den wir ja hiermit ja nun mal auf eine Art und Weise geschaffen
haben. Ja, und ich meine, also ne, Menschen in unserer Community nennen sich schon ganz lange Maus. Das ist alles eine Aneignung, eine schlimme Aneignung. Und wir reclaimen die Maus quasi. Wisst ihr Bescheid? Nee, ich finde, es ist, also ich glaube nicht, dass es unbedingt Menschen braucht, die noch einen Podcast machen, wo man sich hinsetzt und mit sehr ernster Miene versucht, irgendwelche Dinge sehr ernst zu erklären. Und das ist auch überhaupt nicht unsere Absicht. Ne? Also es soll auf gar keinen Fall, sollen die Leute jetzt immer Bauchweh haben, bevor sie die Folge anmachen, weil sie denken, ach, jetzt wird es wieder langweilig und jetzt wird uns wieder die Welt erklärt. That's not what's happening here. Ihr seht, wir sind offensichtlich viel zu unkonzentriert, um Dinge geradeaus zu erklären. Aber wenn zwischendrin mal das passieren sollte, dass wir auch mal was Kluges sagen, dann you're welcome.
Barbie, sag mal, wie hast du damals eigentlich mit Drag angefangen? Denn ich kann ja eins sagen, ich habe irgendwie, und ich glaube, das haben aber wahnsinnig viele Menschen, eine Faszination mit Drag Queens.
Ja.
Also gut, zum einen gibt es die Menschen, die irgendwie sagen, so Drag Queens sind böse.
Ja.
Aber ich weiß noch ganz genau, als ich damals nach Berlin gezogen bin, war, glaube ich, das, und das war aber vorher schon, war da, wo war ich? Also ich war früher schon so auf so Homo-Partys, ich bin aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und bin dann mit einem Freund, der uns immer mitgenommen hat, war ich auf Partys in Greifswald, in Rostock. Und ich glaube aber, die ersten Drag Queens habe ich erst in Berlin gesehen. Und in Rostock waren, glaube ich, oh, wie heißen die? Ich mag es jetzt nicht falsch sagen. Die Schwestern.
Der perpetuellen Indulgenz, da war ich auch.
Ja, wirklich?
Ja, ja, ja.
Oh
ja.
Mein Gott, please explain. Denn die Schwestern sind.
Die Schwestern der perpetuellen Indulgenz.
Oh mein Gott, die haben immer ein BH oben auf dem Kopf, habe ich immer, immer so ein bisschen nein. gesagt. Ja, aber es sieht trotzdem so, so ein bisschen so aus. Und die waren immer so caring. Und das waren aber, ich glaube, das war das Erste, wo ich so gemerkt habe, was Gender-Non-Conform für mich war, was ja. ich wahrgenommen habe, als ich ausgegangen bin.
Ja.
So, wo ich dachte, ah, das ist jetzt kein schwuler Junge, ist keine Lesbe oder so. Also, weil viel mehr, also so, ich meine, wie viel Ahnung hat man, wenn man mit 18 irgendwie ausgeht und auf dem Dorf vorher groß geworden ist, ne?
Right. Nee, die Schwestern sind ein queerer Nonnenorden, die sich in San Francisco gegründet haben während der AIDS-Krise.
Ja.
Und tatsächlich die Sisters of Perpetual Indulgence, der immerwährenden Indulgenz, die eben AIDS-Hilfe geleistet haben, die Leute betreut haben, die Gelder gesammelt haben, die alles ehrenamtlich natürlich Aufklärung betrieben haben, Kondome verteilt haben und so. In einem Whiteface wird immer ein weißes Gesicht geschminkt, um auch an den Tod zu erinnern und so. Und die haben verschiedene Orden weltweit. Das ist ein riesengroßes Netzwerk mittlerweile und es gibt auch jetzt noch, ich glaube, 2 oder 3 Häuser in Berlin. I'm not really sure. Die streiten sich auch immer gerne und
ja, verkrachen
sich.
Ich habe lange nicht mehr gesehen. Also auf keiner Party mehr oder so, ja.
Also ich bin irgendwann ausgestiegen, weil mir die Streiterei viel zu viel war. Es gab immer irgendwelche Mütter. Also, ne, die sind strukturiert wie Nonnenorden. Es gibt Mütter, Schwester, Postulanten und so.
Ja. Und die Aufgabe ist aber im Kern Aufklärungsarbeit
leisten. Aufklärung
und Geld Gelder sammeln.
Genau. Ne? Ja. Und eine Schulter bieten für Leute, die reden möchten.
Mhm.
So, und es war, als ich in Berlin angekommen bin, ich war ja 4 Jahre auf der Odenwald-Schule, auf dem berüchtigten Internat und wollte immer schon nach Berlin, war 94, glaube ich, das erste Mal hier und es war immer klar, das ist irgendwie meine Stadt, hier bin ich zu Hause. Aber ich wollte erstmal nach 4 Jahren Internat erstmal so den Fuß quasi, den großen Fußzeh in den Teich stecken und merken, wie ist das denn so alleine zu leben in der Stadt, ohne dass jemand.
Wann bist du nach Berlin gekommen?
Also hingezogen bin ich 99, ich habe 98 Abitur gemacht auf der OSO und bin dann erstmal nach Köln, weil ich dachte, ich brauche irgendwie eine schwule kleine Stadt, eine queere kleine Stadt.
Aber bist du dörflich aufgewachsen oder bist du kleinstädtisch aufgewachsen?
Yes, also wir sind quasi wir sind wahnsinnig oft umgezogen, meine Eltern sind ja auch ganz früh geschieden und dann ging es immer hin und her, wer wohnt bei wem und bei wem müssen jetzt die Kinder sein und wer kann gerade, wer möchte nicht. Gar nicht dramatisch, jetzt aber unstet so, dass man halt ganz oft umgezogen ist. Insofern kann ich jetzt nicht einen Ort so richtig festmachen, aber es gab, also kurz hinter Frankfurt gab es so eine Kreisstadt, wo mein Bruder und ich dann auch zur Schule gegangen sind. Und wir haben aber immer so in den umliegenden Dörfern auch gewohnt. Also es war zwar mit Stadt.
Und Odenwald-Schule war auch mit Internat, das heißt, da warst du dann
am Ende. Ja, ja, 4 Jahre Oso war richtig in Heppenheim im Internats-Minidorf quasi.
Ja, ja.
Das war aber geil, also ich habe es geliebt.
Und von da aus war aber dein Wunsch, großstädtisch zu sein?
Also es war klar, dass ich nach Berlin gehe. So, als ich das erste Mal hier war, ich habe auf der Oso eine Freundin kennengelernt, die ist dann geflogen und ist nach Berlin gezogen und war so, besuchst du mich nicht so klar? Und ich schwöre, die Geschichte schon hat mir erzählt, aber sie stimmt. Das war damals noch Bahnhof Zoo, ist man da angekommen mit dem ICE. Und ich habe den Fuß aus dem ICE auf das erste Mal auf Berliner Boden gesetzt und in mir ist was eingerastet. I swear to fucking God. Mir ist was eingerastet und es war so ein Klonk, hier bist du zu Hause. Und ich so, alles klar, okay.
Oh mein Gott, ey.
Und das war scary, weil alle meine FreundInnen hier waren alle auf Drogen, die waren alle nur am Ficken, keiner hat irgendwie gearbeitet, alle waren nur so, hey, was kostet die Welt, das ist Berlin. War ja damals auch noch so, ne? Ich meine, die hatten Wohnungen, die haben 250 Mark gekostet oder 150 Mark oder so mit so einem Kohleofen und so einer Dusche in der Küche. It was a very different time. Und man konnte sich halt mit so einem kleinen Gelegenheitsjob super über Wasser halten. Also das waren coole Jahre für die. Aber ich war hier, mir war klar, ich kann hier erstmal nicht wohnen, weil ich wäre sofort untergegangen. Ich musste erstmal ein bisschen Struktur lernen und ein bisschen, wie passe ich auf mich selber auf. Hat das funktioniert, als ich nach Berlin gezogen bin? Nein. Aber I tried.
Ja. Und dann bist du direkt bei den Schwestern gelandet. Aber woher wusstest du schon, dass es die gibt? Also was war, also ich finde das immer so, oder was heißt immer so, ich finde es so absurd, weil ich mich natürlich manchmal frage, wie wäre mein Leben eigentlich verlaufen, wenn ich ein bisschen mehr
queer sozialisiert
wäre. Und das Ding ist, ich habe mich eigentlich schon relativ früh abgegrenzt. Also ich habe schon in der Schule gab es, also ich wusste schon immer, die Schwulen sind die Schlimmen. Und es gab aber nur 2 Jahrgänge über mir, einen. Der hat alles abbekommen.
So, kann that was ich, me in so, meiner Schule.
Genau, immer. So. Und das war natürlich ein großes Hallo, weil er war dann später auch so bei Brit in einer Talkshow oder so. Mhm. Weißt du, so dass alle haben immer über ihn gesprochen, der dann aber auch seinen Weg gegangen ist. Aber ich glaube, sich nicht für Berlin, sondern für eine andere Großstadt entschieden hat. Und in meinem Jahrgang war das Gute, dass ich noch einen Freund hatte, mit dem ich dann quasi auch einen Verbündeten hatte, genauso mit der Clique, mit unseren Girls, die mit dabei waren. Also so, das ist eigentlich auch schon ein bisschen so filmmäßig, weil es gab keine Typen, die nett zu uns waren, so richtig. Also so, das war unser Freundeskreis, das waren die Girls, aber wir waren auch nicht richtig die Outsider. Wir waren aber auch nicht die richtig Coolen, aber mit den richtig Coolen konnten wir auch. Aber das war so, wir waren so eine Clique für uns. Und wir sind dann auch immer die ganze Zeit eben rumgefahren. Oder er hat mich mitgenommen. Aber ich habe schon damals gesehen, nee, ich glaube, ich bin anders oder ich möchte anders sein, weil er hat viel mehr Hate abbekommen als ich und ich bin immer ein bisschen im Windschatten mitgefahren. So habe ich heute so ein bisschen rückblickend das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals absichtlich so hatte, aber ich war auch super spät, sondern ich glaube, ich hatte das erste Mal SEX mit 18 oder 19. Da hat dann nämlich eine Freundin von mir gesagt, die ich in Rostock besucht habe, Simon, jetzt wird Zeit, mach mal die App auf. Und dann habe ich die App aufgemacht.
Achso, ich dachte, sie hat dich jetzt flachgelegt.
Simon. Sie hat gesagt, Simon, du mach mal, Simon, du machst jetzt die App auf. Und dann habe ich die App aufgemacht und dann habe ich einfach random, dann haben wir uns Typen angeguckt. Welche App
war das denn?
Das war noch Gay Romeo.
Yes.
Also es war wirklich, also wenn ich da heute dran zurückdenke, denke ich wirklich so Wahnsinn. Naja, nee, und dann bin ich zum Typen gegangen, hatte SEX und das war eigentlich dann der Auftakt für das, wie mein Leben bis heute irgendwie gefühlt aussehen sollte oder so. Was ja auch was ist, was absurd ist. Also was du ja auch keinem heterosexuellen Menschen so richtig explainen kannst, wie das Selbstverständnis ist, wie aber auch trotzdem die Verborgenheit davon ist, wo man aber natürlich trotzdem immer noch sagen muss, so, das ist natürlich was, wo die heterosexuelle Welt eine Schuld dran trägt, dann vielleicht auch tatsächlich, also in so Anklagen vielleicht, weil es oder ja, ich weiß es nicht. Also auf alle Fälle war das alles wild und ich war immer so ein bisschen so, nee, ich würde sagen, ich war so ein Pick-me-Gay, weil ich immer anders sein wollte als andere Schwule, aber auch relativ schnell das Narrativ übernommen habe, wenn jemand da war, der gesagt hat, ja, also eigentlich habe ich ja, also ich habe nichts gegen Schwule, Simon, du bist okay, war ich dafür sehr, sehr anfällig, weil ich eben in so einem heterosexuellen Umfeld war, wo ich einfach nur gefallen wollte. Das heißt, ich hatte gar keine Menschen, mit denen ich mich spiegeln konnte, sondern nur Menschen, die ich dann vielleicht abwertend gesehen habe. Also ich bin zum Beispiel auch nie richtig auf eine Pride gegangen. Aber das sind alles Dinge, glaube ich, da kommen wir später nochmal hin, dass wir gerade, also ich wollte deine Geschichte gerade gar nicht unterbrechen, aber wie bist du bei den Schwestern gelandet?
Ich war, also als ich das...
Aber das ist ja wirklich random.
Ich schweife ein bisschen jetzt auch aus. Ich kannte queeres Leben ja auch, also ne, obwohl ich sehr früh da sehr out war, so richtig... Bei uns gezündet hat das nicht auf dem Dorf. Ne? Ich war very much the only gay in the village.
Aber was heißt das, wenn du sagst, sehr früh?
Also ich habe mich geoutet mit, ich würde sagen, 13. Also ja, 13 würde ich sagen. Erst ganz kurz als bisexuell und dann aber auch recht schnell auch als gay. Und bin dann halt auch schon ausgegangen. Ne? Also ich bin, wie gesagt, nach Frankfurt dann mit der S-Bahn reingefahren am Wochenende. Und dann morgens mit der ersten zurück, wenn das ging. Ich hatte einen Freund, Jörg, guten Tag, der war schon 18 und der hatte ein Auto, der war nicht out, aber der war very gay auch. Und wenn der gefahren ist, hat er uns gefahren und ansonsten bin ich halt mit der S-Bahn da rausgeguckt. Und also it was a lot of clubbing, it was a lot of drugs, aber es war halt nicht wirklich Community, nicht wirklich Gemeinschaft und so. Aber ich hatte auf der Odenwaldschule dann ich war eine Leseratte und habe mich da ganz viel so reingeträumt und reingelesen. Ne? Ich hatte von Armistead Maupin die Stadtgeschichtenbücher. Das ist ja eine ewig lange Serie, die mittlerweile auch also da sind Serien draus gemacht worden, auch ein Remake kürzlich bei
in San Francisco,
Netflix.
Ne?
Genau.
Ja,
und das war so die Welt, in die ich mich so reingeträumt habe. Ne? Also eine Community, also ja, es war immer ein schwuler Mann und seine beste Freundin, aber ne, um ihn rum halt wildes, queeres Leben. Und das war so das, was ich mir erträumt hatte, was ich aber nicht kannte. Und das hatte ich dann tatsächlich in Köln, als ich da gelandet bin, habe ich relativ schnell meine erste schwule beste Freundin kennengelernt, durch einen Zufall auch in Verbindung mit den Stadtgeschichten, weil die da gezeigt werden sollten, wo er arbeitet. Und dann lief das aber nicht. Und dann hat mir ein anderer Kellner seine Telefonnummer zugesteckt von Klaus. und sagte, der hat die auf Video, der will die dir zeigen, melde dich mal. Und ich habe dann da irgendwie angerufen. Und es war sehr schnell klar, dass wir also zusammen vögeln wollen. Wollte ich zumindest nicht. Aber wir haben dann, wurden dann einfach Besties, so ganz schnell. Und als ich Köln verlassen habe, kurz dann, also dreiviertel Jahr später, war ich wahnsinnig einsam in Berlin. Also ich hatte zwar meine beste Freundin hier und ich hatte, meine Beziehung aus Köln ist mir dann leider hinterhergezogen, das hätten wir nicht machen sollen. Aber mir hat so die schwule beste Freundin gefehlt, mir hat der Anschluss an das queere Leben gefehlt und ich wusste nicht, wie ich das herstellen soll. Ne? Also ich bin schüchtern auch, ich bin kein Mensch, der in Bars geht und sich einfach mal so fremden Leuten vorstellt und sagt so, hey, übrigens, willst du mein Freund sein? I cannot do that. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um warm zu werden mit Leuten und so. Und war einfach super einsam und dann habe ich gedacht, habe ich diesen Nonnenorden irgendwo gesehen und kannte den, glaube ich, auch aus Büchern schon oder so. Vielleicht sogar aus den Stadtgeschichten, who knows. Und habe dann gedacht, ach Mensch, das ist ein Nonnenorden, die machen auch noch gute Sachen, aber auf jeden Fall ist es Queer Community so. Ich kann da, vielleicht kann ich da mitmachen. Bin dahin, habe mich vorgestellt, habe die irgendwie angesprochen. Und dann waren die auch so, ja, warum denn nicht? Und
okay,
so,
aber warte mal ganz kurz. Also das heißt, also für mich jetzt auch einfach nur mal so, weil ich es interessant finde, wenn du sagst, es ist ein Nonnenorden und dann sagst du, ich bin dahin, habe mich vorgestellt, stelle ich mir sofort, aber trotzdem in meinem Kopf ist eine Kirche, wo du hingehst.
Im Club, bei einer Party, wo die waren, bin ich hin und habe gesagt, ey, finde cool, was ihr macht.
Ja. Und dann war so, ja.
Braucht ihr eine Uschi?
Ja, dann haben die gesagt, du kleine Maus, du kannst gerne mal vorbeikommen, wir suchen immer noch Schwestern, die mit dabei sind.
Genau, also Postulantin kann man relativ schnell werden. ne, da läufst du halt so ein bisschen mit und darfst aber doch keinen Schleier tragen. Du kriegst, glaube, wie ist denn das? Du kriegst gar nicht mehr zusammen. Also Whiteface darfst du, glaube ich, sogar auch noch nicht machen. Also es gibt Regeln. Und dann mit deinem Aufstieg quasi, du wirst dann zur Novizin, dann wirst du zur Postulantin oder andersrum. Und dann wirst du irgendwann die Schwesternweihe. Und wir haben dann, ich bin mit Katharinen zusammen geweiht worden. Das war, ich glaube, ein Jahr später.
Und was machst du in der Zeit, lernst du?
Du gehst halt mit auf Events, du musst dich beweisen, dass du halt irgendwie kein Arschloch bist, dass du irgendwie dich benehmen kannst. Ja, dass du dich benehmen kannst, dass du irgendwie in der Gruppe sozialverträglich bist, dass du nicht irgendwie Geld klaust, dich total besäufst und dann auf den Partys da irgendwie rumfällst und die Leute ankotzt, sondern dass du halt einfach irgendwie verstehst, was es heißt, auch eine Schwester zu sein und dass du wirklich einen Gemeinschaftssinn hast und dann nicht nur bist, weil du irgendwie ein bisschen schrill sein willst. Ich hasse dieses Wort.
Ja.
But yes. Und das hat für mich super gut funktioniert. Ich habe da meinen bis heute besten Freund Joko kennengelernt bei den Schwestern. Wir sind jetzt auch schon 26 Jahre fast befreundet. Eine sehr lange Zeit. Und das war eine super schöne Zeit. Wie gesagt, irgendwann wurde uns das, die ganzen Inhouse-Fightereien war uns irgendwann echt zu viel. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, wisst ihr was, dann macht das doch ins Aber das ist ja überall so ein bisschen so.
Aber hast du da gewohnt? Nee.
Nein.
Okay, das ist einfach ein Ort. Also so,
nein, das ist kein Ort.
Nee, also, aber ihr habt euch dann irgendwo getroffen oder ging es einfach darum,
wenn du gesagt hast? Aktionen geplant. Also wir wussten, was weiß ich, es ist dann das Berlin Leder- und Fetisch-Treffen, das BLF-Treffen.
Wer geht hin? Ihr übernimmt die und die Schicht?
Genau, oder planen wir eine Aktion. Okay. Dann gab es ein Schwestern-Treffen mit Kaffeekuchen, wo wir dann irgendwie Lagebesprechungen gemacht haben. Wer macht was? Welche Aktionen machen wir? Was haben wir an Geld gesammelt? Wer wird im Vorstand sein? Also es ist auch richtig organisiert. Es gibt eine internationale Connection, also alle Häuser kommunizieren miteinander über den sogenannten E-Mail-Dish, wo alle quasi Infos hinschicken und teilen und sich updaten, was ist passiert, wo geht's hin.
Aber ist das auch christlicher Natur oder ist das einfach null, nur, okay, nur null, die Struktur null, ist quasi null. Ein, ja, 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 man ja. nimmt es, ist es die Camp-Version von der Kirche. Ja, nee, deshalb. Ich war gerade so, nee, sorry. Nee. Ich wollte gerade sagen, nein, ich war ja bei Tenzing. Das war ja vom CVJM. Ja. War auch so, da gab es auch unterschiedliche Gruppen und da sind wir dann auch hingegangen. Aber nee, okay,
das ist komplett anders. Also ich meine, klar, die Struktur ist natürlich eine Abstraktion von einer christlichen Idee. Aber grundsätzlich nicht, nee. Also es gibt wohl Leute, die das auch spirituell betreiben, ne, die da so ein bisschen Wubu machen und ein bisschen pendeln und ein bisschen Rauch und so. Und cute bin ich auch für empfänglich.
Ja.
Aber es ist auf gar keinen Fall. Ja. Also es ist.
Aber das war trotzdem dein Einstieg in die, ich will ja immer Szene sagen, aber das ist ja in die Community. Ich glaube einfach, weil ich so einen komischen Bezug dazu habe, weil ich genau das Gegenteil bin von dir. Ich bin eigentlich immer schon die ganze Zeit auf der Suche nach Anschluss. Oder was heißt nach Anschluss? Also nach diesem, ich habe einfach, ich sag manchmal so bei ZSV habe ich immer gesagt, ich suche eine Schublade für mich. Also so, weil ich irgendwie so merke, ich habe irgendwie ja doch schon ein bisschen viel verpasst. Oder was heißt verpasst? Ich habe jetzt auch keine Midlife-Crisis, aber ich merke einfach so, Und da ist mein TikTok-Algorithmus natürlich dann auch schuld dran, weil da werden mir dann, zwischendrin werden mir da TherapeutInnen gezeigt oder Coaches, die sagen, es ist wichtig, dass du deine Leute hast. So, du bist queer, dann brauchst du einen queeren Freundeskreis, damit du nicht denkst, dass alles, was du gerade erlebst, dass nur dir passiert. Das passiert.
Ja.
Und das ist aber das, Barbie, da bin ich dir ehrlich, das habe ich ganz, ganz doll. Das hatte ich ganz, ganz viel, dass ich immer dachte, oh Gott, das, ich bin ganz alleine damit. Ich bin ganz, ganz, ganz alleine und war aber auch so verschlossen und aber auch so ängstlich, habe mich unwohl gefühlt. Und das ist so ein Gefühl, was einfach so in mir drin war, was ich so hatte, dass ich super lange nur ausgehen konnte, wenn ich mich richtig hart betankt habe. Also so, ich musste wirklich einmal ganz kurz, weil ich bin an einen Ort gekommen, dachte, ah, jetzt gucken mich alle an. Oh, jetzt überlegt gerade jeder, ah, is he fuckable? So, aber ich bin nie an einen Ort gegangen, ohne ihn, ja, nee, eigentlich, jetzt gerade, wenn ich es ausspreche, würde ich denken, ich habe die Orte vielleicht mehr sexualisiert, als sie am Ende des Tages sind. So, selbst wenn ich in eine Bar gegangen bin, weil ich immer dachte, oh Gott, jetzt ist hier jemand, ich habe mich so unwohl gefühlt.
Ich glaube, grundsätzlich ist eine Sache, die man mit dem Alter lernt, dass dieser ganze innere Monolog, was man denkt, was die Leute über einen denken, einfach eine Konversation mit dir selber ist. Genau. Ne? Mit deinen eigenen Zweifeln, mit deinem eigenen verinnerlichen Scheiß. A lot of people really don't care that you're there. So, das ist die traurige Realität.
Und das ist das,
aber was das, was man sich so selber so als Dauerschleife durch den Kopf sendet, so, prägt natürlich so dein Erlebnis
massiv. Main Character Barbie. Ja. So, es ist einfach so, hey, ich bin hier, natürlich will jeder was von mir. Aber das Ding ist, und das ist, sind, glaube ich, diese Sachen, die ich dann natürlich auch durch Therapie oder dann auch durch Leute, die ich jetzt treffe. Also ich würde sagen, bei mir ist dann irgendwann so ein Knoten geplatzt. Ich habe das nicht mehr. Ich fühle mich jetzt wohl, wenn ich an Orte gehe. Ich habe das nicht mehr so wie früher, sondern bin da jetzt auch, glaube ich, bewusster. Es ist nicht so, dass ich sage, I'm on a mission. So, ich suche hier gerade das, obwohl die große Liebe natürlich immer. Jeder Typ hat grundsätzlich die Chance, die Liebe meines Lebens zu werden, wenn ich irgendwo hingehe. Absolut.
Okay.
Absolut. Ich bin so lange Single. Ich bin so lange Single. Weil aber
ich auch, aber by choice. Also I don't want.
Und ich habe, ich dachte, ja, ich bin da an, also ich bin nicht by choice, weil ich mich da ganz doll nach sehne.
Gotcha.
Aber auch einfach merke, dass ich, und das ist, glaube ich, dann auch der Grund, ich habe mich ganz lange immer damit geschmückt und habe immer gesagt, ah, ich bin schon seit 15 Jahren Single, oh mein Gott. Und habe dann aber, glaube ich, durch diesen ganzen Prozess, was irgendwann tatsächlich einfach ein queerer Film ausgelöst hat. Also ich habe All of Us Strangers geguckt. Was wirklich, also ich hasse diesen Film, werde ihn nie wieder gucken, will ihn auch nicht empfehlen. Auf gar keinen Fall, weil der so viel aufreißt. Der macht ganz, ganz vieles, wo man, glaube ich, sagen würde, Gay Trauma. Also der legt den Finger an Orte, bei denen ich noch nicht mal wusste, was hier gerade mit mir passiert. Also ich saß im Kino, ich habe geheult, wie die Sau, wollte, dass dieser Film vorbei ist, war wütend und am Ende wird dir nochmal einer mitgegeben. Und ich habe so geweint und bin aus diesem Kino raus und musste irgendwie nach Hause kommen. Die Bahn ist nicht gefahren, ich musste laufen. Ich bin heulend durchs winterliche Berlin, was wirklich ein absolut schlimmer Ort ist, um 23 Uhr, weil ich dachte, nee, ach, ich gehe abends 20 Uhr, gucke ich mir diesen Film an oder 21 Uhr. Bin da raus, ich habe nur geheult, ich habe schluchzend eine Sprachnachricht an eine Freundin geschickt und war irgendwie so, was ist denn los? Und dann habe ich mit Therapie angefangen, weil ich einfach 2 Wochen lang geweint habe und ich wusste, was das ist, bis ich dann irgendwann wusste, ah, okay, es ist auch eine Sehnsucht, die in mir drin ist und auch eine Angst, die in mir drin ist, weil das auch so, also Spoiler, jetzt nicht mehr, guckt diesen Film nicht, so, es geht auch super viel um diese Gay Loneliness einfach, Queer Loneliness, dieses Alleine-Sein, die Angst haben, eine Chance verpasst zu haben und einfach keinen Anschluss zu haben, also einfach kein Teil des queeren Lebens zu sein. Und auch wenn ich ein Umfeld habe, was so Allies durch und durch, also so wirklich die Leute, meine Freundinnen, die heute an meiner Seite stehen, das sind mir die wichtigsten Leute, die ich auch, also es geht mir gar nicht darum, irgendwas einzutauschen oder sonst irgendwas, so, die sind da für alles, die verstehen alles, aber am Ende ist der Unterschied einfach, sie sind ja nicht queer, so, und das ist, glaube ich, auch das, was ich mir ein bisschen erhoffe durch diesen Podcast, ist halt einfach so, ja, wir sind keine Freunde, aber werden wir welche. Egal, dann sind wir halt beruflich freundschaftlich zugewandt.
Also ich dachte, du würdest dir durch den Podcast, dass sich hier jemand meldet und sagt so, hey, ich möchte dein Mann
für immer sein. Nein, um Gottes Willen, nee, das fände ich weird. Aber das ist so, nee.
Would you not date a fan?
Nee, überhaupt gar nicht. Okay. Nee, das war mal, also ich dachte, ehrlich gesagt, das war eine cute Geschichte, dass da wirklich Typen waren. Ich wusste, der kennt mich durch den Podcast, aber das war tatsächlich,
das ist passiert,
ja, okay. Aber und er war wirklich, der war nur Zucker und danach hat mir aber ein Freund gesagt, der damit involviert war, der meinte so, ja, die haben ja gewettet, ob er dich und so, und er war so, ach, den kann ich vom Podcast, aber irgendwie so, Und das war dann leider danach irgendwie nochmal sowas, ja, das habe ich, ich finde es ein bisschen weird. Also natürlich ist es so, wenn man, also ich würde jetzt nicht, also ja, so der Ton macht die Musik, aber ich finde schon, ich bin da jetzt nicht so, dass man mir in die DMs slide und ich dann denke, sure, let's meet. So, absolut überhaupt gar nicht.
Ja, ist weird. Ist weird. So. Mir ist es einmal passiert, dass nach einem vollzogenen Akt der Typ dann zu mir sagt, ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade Barbie Breakout gefickt habe. Und ich dachte so.
Ja, sowas hatte ich auch
thank
mal.
Thank you.
Sowas hatte ich auch mal. Da hat einer zu mir gesagt, naja, kannst du ja in einem Podcast erzählen. Ich war so. Ja, und war so, nein, und war wirklich, ich habe mich so furchtbar gefühlt danach. Das war wirklich, also so, das war so richtig so, okay, was war das jetzt ja gerade? Und das Ding ist ja auch so, also sorry, ich bin jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, so
Madonna? Ein
Podcaster einfach so. Also weißt du so, es ist jetzt ja gerade nicht so, ja, also ich fand's ganz, ganz merkwürdiges Gefälle, was da einmal kurz war. Aber du bist Single by Choice.
Yes. Yes.
Weil?
Weil
wir können auch in 20 Folgen irgendwann nochmal drüber sprechen. Das ist gerade so, ich habe das Gefühl, wir pflücken gerade, wir tasten uns so langsam irgendwo ran und gucken, da ist was.
Ich bin, also ich hatte, ich würde sagen, 3 oder 4 große Beziehungen, wo ich sehr verliebt war, die alle sagenhaft schlimm auseinandergegangen, also nicht alle dramatisch schlimm, aber alle sagenhaft gescheitert sind und immer sehr gelitten habe. Und mich nach jeder so ein bisschen auch gefragt habe, war es das jetzt wert? So, also, dass mein Leben komplett entwurzelt, dass ich mich komplett entwurzelt habe selber und mich einmal komplett auf den Kopf gestellt habe und mich jetzt erstmal wieder zusammensuchen muss, meine ganzen Teile zusammensuchen, mich wieder zusammensetzen, gucken, geht alles noch, fühle ich noch was? Und ich habe gemerkt, ich habe mich da immer wieder relativ blind auch reinfallen lassen, irgendwie, auch wenn ganz am Anfang schon klar war, dass es eigentlich nicht passt, aber dann immer irgendwie in diesem romantischen But he loves me. Er will mich, aber doch, dann muss ich. Nee. Und war dann auch verheiratet.
Ah, krass.
Ja. Und das war dann tatsächlich, das war dann auch der zum Abgewöhnen. Ach so. Also ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, das war einfach, wir haben so.
Wie lange,
wenn ich frage? Nicht lang. Ja. Aber wir waren auf eine so ungünstige Art, haben wir beieinander Knöpfe gedrückt, die also, ne, es war eine sehr toxische Art von nicht zusammenpassen, die sich einerseits angezogen hat, gleichzeitig aber halt für uns beide echt nicht gut war. Und danach habe ich dann einfach erstmal nicht gekonnt, so, das war ganz klar, ich muss jetzt erstmal ein paar Jahre mich heilen. Und mittlerweile denke ich so, alle Beziehungen, die ich hatte, waren zwar für den Moment toll, aber ich glaube nicht mehr daran, dass es sein muss, dass wir Menschen nur ein erfülltes Leben leben, egal ob heterosexuell oder queer, wenn wir eine romantische Beziehung haben, wenn wir irgendwie dieses Ding erfüllen. Ich glaube nicht, dass das mein Weg ist unbedingt zu Zufriedenheit. Ans Glücklichsein glaube ich sowieso auch nicht, das ist ein anderes Thema. Aber für Zufriedenheit ist das nicht unbedingt mein Weg. Also ich habe gelernt, auch in der Therapie, dass dieses Achterbahnfahren für mich in jeder Hinsicht problematisch ist und dass ich viel zufriedener bin, viel langfristiger, längerfristig mit mir gut leben kann, wenn ich so eine nette mittlere Linie fahre, wo einfach die riesengroßen Aufregungen nicht da sind und dann vielleicht aber auch die riesengroßen Enttäuschungen nicht.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich auf irgendwas Romantisches einlasse, geht das wieder los. Ne? Wir sind wieder voll im Achterbahnkurs und es ist immer Crash and Burn. Und das ist ja auch meine eigene Schuld, weil ich Programme in mir habe, die die falschen Männer aussuchen und mich dann auch komisch verhalte mit denen, weil ich versuche, jemand anderes zu sein, weil ich versuche, irgendwie anzukommen. Gleichzeitig weiß ich auch, my kind of queerness ist jetzt nicht das, was für die meisten schwulen Männer super attraktiv ist. Ne? Also in einer Welt, in der Männlichkeit das höchste Gut ist und Natürlichkeit das höchste Gut ist und also andere Leute davon überzeugen können, dass man auf eine sehr maskuline Art gay ist und eben nicht eine Tunte. I'm not selling that anymore. Ich habe das jahrelang versucht und auch recht erfolgreich, glaube ich, eine Zeit lang getrieben. Ich habe sogar mit Drag aufgehört, damit die Leute mich für liebbar und fickbar halten. Und trotzdem, ne, ich war super, war so ein Gym Bunny, war irgendwie muskulös, habe aufgepasst, wie ich sitze, wie ich rauche, das alles irgendwie immer so, ich rede so. Nur um dann trotzdem irgendwann gesagt zu bekommen, ich glaube, das funktioniert mit uns nicht, du hast so eine weibliche Seele, wo ich dann dachte, okay, if I cannot fool you with all of this, I'm not gonna even bother anymore. So, und ich meine, ne, ich fühle mich mit mir selbst mittlerweile so wohl, ich bin mit meinen 47 Jahren immer noch an Punkten, wo ich neue Sachen bei mir entdecke. Und die will ich mit niemandem abklären müssen, die will ich mit niemandem besprechen müssen, ich will mit niemandem Check-in machen müssen. Ist es okay, wenn ich jetzt Make-up trage? Ist es okay, wenn ich mir eine pinke Perücke aufsetze heute? I don't want to ask for fucking Permission. Erlaubnis. Ja, mm-hmm. So, das möchte ich nicht mehr tun. Und alle meine Beziehungen waren gefühlt so. Der einzige Mann, der sich jemals nicht an meiner femininen Seite gestört hat, war ein Bisexueller. Der ist leider mittlerweile tot. Also den kann ich nicht mehr daten. Und,
Gott, Entschuldigung, das ist makaber, aber ich muss gerade, Barbie, okay, nein, ich wollte sagen, mein Bein, also, ja, aber du hast es mein Gottes Willen, ja, okay,
ja.
The one that got away, literally, ja, okay, oh Gott, nein, Entschuldigung,
ja. May he rest in peace,
ja,
mein kleiner Schatz,
ja,
nee, und weißt du, alle anderen, das war einfach, ich habe mich immer sehr verbiegen müssen, oder ich hatte das Gefühl, ich muss das, ich habe mir Männer ausgesucht, bei denen ich das vielleicht gemusst habe, ja. Und ich traue mir da selber einfach auch nicht. Und bevor ich mich da wieder in irgendwas reinreite, was mich am Ende Jahre meines Lebens kostet, um mich wieder auf die Beine zu stellen, I will not fucking do that. So.
Aber das heißt, wenn jetzt jemand, also so, das heißt, du schließt das aus, du schließt auch alles körperliche, amoröse, all that fun, alles das, was es gibt, ist es so.
Also will ich jetzt nicht sagen, weil dann ruft meine Therapeutin mich an und sagt, Barbie, wir müssen
reden. Wir müssen reden, du kommst mal vorbei, du bist Selbstzahlerin jetzt, lass mal sofort hier irgendwie ein paar Termine machen. Also ja, also pass auf, da müssen wir jetzt gerade hier überhaupt gar nicht weiter einsteigen. Bei mir ist es nämlich genau das Gegenteil. Ich glaube nicht, dass es meine Erfüllung ist, dass ich das brauche, um erfüllt zu sein. Dafür bin ich viel zu lange Single. Bei mir ist es vielmehr, dass ich merke, ich habe das, glaube ich, innerlich so lange aus Prinzip ausgeschlossen, ohne, also weil ich natürlich wahnsinnig dolle Angst davor habe, nochmal so verletzt zu werden, so wie es damals war, weil es einfach was ist, was ich nie aufgearbeitet habe. So. Mhm. Also so, und am Ende des Tages war es jetzt auch gar nicht so wild. Ich bin einfach kein Fan, da sage ich dir ganz ehrlich, aus dem, so wie ich das damals hatte, mein Partner, mein Gott, der wird sich freuen. Mein Ex-Freund, nie wieder gesehen. Er denkt sich, na, wurde mir schon wieder zugetragen, na, Simon hat einen neuen Podcast, na, er wird dich meinen, oder? Ja, wir hatten, also wirklich, tut mir leid, aber hey, es ist wahnsinnig lange einfach genau so hängen geblieben. Ja. Dieses Ding mit dem, der war auch, schau, ich bin nach Berlin gekommen. So, und da war bei mir dieser Punkt, ich bin nach Berlin gekommen, meine damals beste Freundin hat, die ist da, wo ich zur Schule gegangen bin, war die im Internat. Und dann bin ich durch Zufall, damit ihr eigentlich, sie war so, hey, komm ich doch in Berlin besuchen. Und da war ich meine ganzen Sommerferien hier oder dann auch am Wochenende für Konzerte. Und ehrlich gesagt war mir Berlin an dem Zeitpunkt vielleicht erstmal egal. So. Die Stadt war mir egal. Das war so, nein, natürlich war es irgendwie cool und wir waren auf irgendwelchen Indie-Partys, aber ich war ja nicht queer unterwegs. Ich war ja mit denen unterwegs. Das heißt, die haben die Beatsteaks cool gefunden. Also war ich so, oh mein Gott, ich liebe die auch. Ich liebe die auch. Wo sind die? Oh mein Gott, die spielen Tischtennis im Rosis. Lass da hingehen, Leute. Auf alle Fälle. Ich bin dabei. Wen liebst du? Den liebt ihr wie eine Boygroup. Dann nehme ich Peter. Na, war ich verliebt in Peter. Hab ich gesagt, und die anderen sind, Peter gehört an Simon. Ich so, okay, alles klar. So, weißt du, also so, es war ja einfach ich habe ja da schon gar nicht so gelebt, da stand gar nicht zur Debatte, auf eine queere Party zu gehen, sondern das war so, da waren wir Indie-Mäuse. Wir haben irgendwie New Rave-Partys, hatten eine Skinny Jeans an und ein schwarzes T-Shirt mit einem Neon-Schriftzug drauf und waren im Magnetclub oder so, ne? Aber es war keine queere Party, wo wir waren.
Right.
Also das heißt, das waren gar nicht meine Berührungspunkte, war aber auch gar nicht das, was ich mir da erträumt hätte oder so. Und ich bin dann in Berlin gelandet, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch den Zivildienst und ich wollte mich eigentlich wahllos irgendwo zuteilen lassen, weil ich halt eben aus diesem 200-Seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern da, also da haben wir mittlerweile gelebt, geboren bin ich in Nordrhein-Westfalen und da sind meine Eltern eben in dieses kleine Dorf da irgendwie gezogen. Also das heißt, da, ich habe jetzt auch nicht so irgendwie einen Ort, wo ich sage, das ist, also zu Hause ist halt hier, weil das halt einfach der Ort ist, wo ich am längsten wohne. Aber das war so, als ich da mein Zivi gemacht habe, bin ich dadurch ins queere Nachtleben gekommen. Also ich würde heute aus meiner Sicht sagen, ich hab den trashigen Weg erstmal gewählt. Also man erkennt die Partys immer daran. Man erkennt es immer an den Queens, die irgendwo unterwegs sind. Ja. Da habe ich Barbie, da habe ich noch so viele Fragen drüber. Wer sich hasst, wer sich nicht hasst, bla, wo da die Befindlichkeiten innerhalb von irgendwas sind. Also es ist einfach, hier wird kein Shade gefurled, vielleicht unterschwellig mal hier und da. Auf alle Fälle bin ich da gelandet, wo ich sagen würde, ich war eher im RTL2-Segment, bin ich da gelandet. aber das war mir ja egal, weil es war erstmal da und dann habe ich mich von da aus vielleicht zu Sat.1 hochgearbeitet, weißt du, habe meinen Abstecher zu Kabel 1 gemacht oder so, aber es war natürlich jetzt nie so richtig cool, wo ich irgendwie unterwegs war, das sollte dann erst später irgendwie kommen, weil da habe ich dann eben meinen heutigen Ex-Freund kennengelernt. wahnsinnig tolle Age Gap. Also so, wo ich heute auch einfach merke, so 20 Jahre, du bist 20, 21 und hast einen Typen, der 20 Jahre älter ist. Hm. Ich bin da so allergisch drauf. Also so, es ist wirklich so 20 bis 25 und jemand, der 20 Jahre älter ist, das ist heiler Maul. Da musst du nicht sagen, der ist reif für sein Alter oder sonst irgendwas. Das ist einfach, das macht im Nachgang was mit It's dir. Creepy. So, es ist einfach so. Weil ich ja auch heute einfach sehe, was ich für Probleme mit mir rumschleppe, indem ich jetzt fast, Barbie, ich bin fast in seinem Alter damals, als ich nach Berlin gekommen bin. Und das ist was ich ihm übel nehme, weil er das auch selbst gesagt hat. Sondern war so, die anderen sagen schon, ich präg dich jetzt schon ganz schön, weil das war mein erster Freund. Und das war einfach so zweimal quasi fremdgegangen, ohne dass ich es wusste. Und das waren dann so, da waren Monate dazwischen. Beim zweiten Mal waren dann nur 6 Wochen dazwischen, so dass ich es dann selbst gecheckt habe. Aber damals musste mir das dann irgendwann sagen. Und da war ich so
gebrochen. Das heißt, das wussten auch andere Leute
um mich. Alle wussten das. Alle. Das ganze Umfeld. Und das war halt der Grund, weshalb ich die alle in Sippen, also was Quatsch ist, also heute weiß ich auch, es ist Quatsch, aber ich war so verletzt, war so kaputt, also für dieses 20-Jährige, also dann 22-Jährige, so dass ich einfach so dachte, ich habe mich eigentlich
du so. Du hast den Glauben an die ganze Community verloren.
Genau, in dem Moment, ne? Genau, aber das Ding ist, ich habe ja gar nicht richtig, ich war überall. Also ich hatte ja wirklich einen richtigen Plan, so wie, glaube ich, alle schwulen Berliner damals, so dass ich wusste, dienstags geht's in Ackerkeller, Mittwoch geht's ins.
Ich hatte keinen Plan.
Ach so, nee,
ich hatte eine offene Hose.
Okay, ja, gut, ja. So, und das ist nämlich auch, weil hier habe ich auch schon ganz, ganz viele Geschichten gehört, wo Leute dich kennengelernt haben oder sonst irgendwas. Aber ich hatte wirklich so meinen Plan, so dass ich wusste, dann gehe ich ins MBI, dann gehe ich dahin, sonntags ist immer GMF. Und du wusstest ja an jedem Ort immer, was für eine Art Queerness dir entgegenschlägt. Mhm. Also so auch manchmal wie. Also das Konservative gab es ja damals schon, ohne dass man es so benennen konnte vielleicht, weil einfach die Welt, die Stadt, alles noch so ein bisschen anders war. Oh mein Gott, das hört sich jetzt auch an so der, also ich erzähle von früher so ein bisschen, aber es war halt einfach so, es gab einen Plan und du wusstest, oder dadurch habe ich erstmal so leicht gesehen, es gibt nur Subkultur. Und heute weiß ich, es gibt nur Subkultur, in der man noch mal mehr versinken kann. Mhm. Es gibt so krasse Orte, die ich gerade irgendwie erst kennenlerne, weil ich jetzt gerade auch, das hat sich auch gesagt, genau, ich habe einen schwulen Freund, mit dem ich unterwegs bin. Es gibt diese eine Person, die gesagt hat, Simon, ich nehme dich mit, überall mit hin, ich zeige dir die Orte. Weil das ist auch was super komisch ist an mir, ist, ich hatte, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, eigentlich immer nur einen schwulen besten Freund.
Ja.
Und dann wieder mal nicht. Dann hatte ich niemanden. Aber ich dachte dann immer so, wenn ich den habe, dann sind bestimmt auch alle anderen mit mir befreundet.
Ja.
Die kannten mich ja aber gar nicht.
Ja.
Weil ich war ja nur da zum Feiern. Ich war ja ein Feierfreund für die.
Ja.
In meinem Kopf war aber ein, oh mein Gott, ja, wir sind Freunde. Also voll krass, nee, wenn ich dann irgendwo gesehen habe oder keine Ahnung was oder dann auch auf einmal irgendwie zwischendrin im Freundeskreisen war, wo so viele Drogen genommen worden sind. Und ich war halt immer die Person, die es nicht gemacht hat. Also natürlich habe ich irgendwann mal kurz meine Erfahrung gemacht, aber dann war mir relativ klar, okay, das ist nicht mein Weg. Was aber schon so, ich bin in Berlin angekommen und habe die ersten Leute kennengelernt, die halt im Berghain durchgefeiert haben oder Osgood dann damals da noch und die halt einfach die halt kaputt waren nach 2 Jahren, die dann die Stadt verlassen haben oder die ich dann schon gesehen habe und so dachte, oh mein Gott, warte mal, wie alt bist du und dein Job ist gerade was und dein Lebensinhalt ist, in die Bar 25 zu gehen und du nimmst nur Drogen. Und da wusste ich sofort so, und das war ja mein 20-jähriges Ich war sofort, so will ich nicht sein.
Hm. Also, good for you.
Ja, wirklich, also ohne Witz, da denke ich auch manchmal, ist wirklich gut, aber ich bin auch froh, ich habe keine Midlife-Crisis jetzt gerade so, was das angeht, sondern das Einzige, was ich mache, ist so, ich bin an vielen Orten, wo, glaube ich, wirklich, also wahnsinnig viel konsumiert wird. Fühle mich jetzt auch nicht mal wohl, aber ich bin fasziniert davon, weil ich jetzt so manchmal verstehe, warum Rihanna damals gesungen hat, We found love in a hopeless place. Weil das ist sehr, sehr, also ich sage immer, für mich sind das traurige Orte.
Ja.
Und dann werde ich immer mit großen Augen angeguckt, ist überhaupt nicht traurig. Und ich sage immer so, doch. Also ich bin so, keine Ahnung. Aber es ist, ja.
Ich glaube, es ist das parallel existieren von vielen von verschiedenen ganz, ganz, Sachen. Ganz, ganz, ne? Aber Sachen, ich erinnere, also ich habe eine wilde, habe ja eine sehr wilde Drogenzeit auch hinter mir, und also Jahrzehnte, muss man ja sagen. Und erinnere mich so in meinen wildesten Zeiten, das war dann schon Berghain, wie lange wir, war nie auf der Tanzfläche, sondern saß immer an der Seite, ich wollte mal reden. Und auch unsere Chillouts waren immer nur tagelang reden. Und komisch, dass ihr jetzt Podcast macht, ne? Hi. Und ich erinnere, dass wir da tagelang gesessen haben und auch auf den Chillouts dann teilweise tagelang da gesessen haben und keiner konnte mehr reden, keiner hat mir einen Gedanken rausgebracht, aber wir wollten alle einfach nicht nach Hause gehen und da sind wir wieder bei Get Loneliness, weil zu Hause warst du alleine und egal, was es gekostet hat, egal wie du dein Körper, dein Leben, dein Konto ruiniert hast an dem Wochenende, es musste irgendwie weitergehen. So, man musste noch mal was kaufen, man musste noch mal was bestellen, man musste noch weiterziehen ins nächste Ding. Man musste noch eine Pille draufschmeißen, einfach um nicht nach Hause gehen zu müssen und wieder alleine sein zu müssen. Also das ist, wenn du sagst, traurig, ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich kenne natürlich aber auch das super Euphorische und das Tolle und also auch das nicht Bedrohte, sondern einfach wirklich, ich habe ja jahrzehntelang, über 10 Jahre, auch aufgelegt. Und da waren so viele Momente dabei, wo ich heute noch sagen kann, oh mein Gott, das war einfach some of the highlights of my life.
Ja,
so.
Ja, voll, ja.
Und das hat jetzt nichts mit Drogen zu tun, aber
mit dem Unterwegssein.
Die Lone, ja, und einfach mit dem Feiern auch. Mhm. Also, ne, ich meine, gerade als DJ, das weißt du ja selber, ne, du kannst Momente herstellen, wo die Leute einfach so ausrasten. Mhm. Und wenn du dann so einen ganzen Club mit deiner Hand hast und die Leute einfach auf jede deiner Bewegung reagieren und du kannst es irgendwie quasi dirigieren, that's insane. Und das war so geil. Aber ja, auch in der Vergangenheit. Nee, aber gerade so diese Gay Loneliness im Club so, ich finde da heute auch retrospektiv, wenn ich drüber nachdenke, gar keinen Zugang mehr zu so richtig. Also ich weiß, was mich damals getrieben hat, aber es ist für mich heute so fremd und so weit weg, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann. Heute muss ich mich zwingen, rauszugehen und unter Leute zu gehen, weil ich es zu Hause alleine so geil finde.
Ja, aber das ist auch was so ein bisschen, was ich merke, was bei mir so ist oder was nochmal vielleicht auch ein Unterschied ist, ist, dass natürlich dieses, mein ganzer heterosexueller Freund. Also ich habe ja trotzdem immer super viele Sachen gemacht. Ich habe ja ein Netz an Leuten, die mich immer aufgefangen haben, mit denen ich was gemacht habe. Das Ding ist einfach, ich habe nie, Queerness hat dann wenig stattgefunden. Oder es war eben ein, dass ich so gesagt habe, oh, okay, wir gehen alle 3 Monate mal irgendwo hin. Und ich habe gesagt, oh, ich will dahin oder mal einen Spurz oder sonst irgendwas. Aber es gab so Orte, an denen ich einfach nie war, an denen ich jetzt heute bin, die ich verstehe, wo ich aber gerade so mich manchmal so frage, komme ich da rein, will ich da rein und was ist eigentlich, was suche ich gerade? Also ist es tatsächlich, also so, weil ich manchmal so denke, so, ah, hätte ich jetzt eine Beziehung, ich wäre wahrscheinlich super spießig. Dann denke ich auf der anderen Seite aber auch so, nee, hätte ich eine Beziehung jetzt, dann würde ich auch gerne ausgehen wollen. Dann würde ich trotzdem irgendwie so sagen, nee, ich möchte raus, ich will nochmal irgendwie ein bisschen was erleben. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jemanden habe, mit dem ich zusammen alleine zu Hause sein kann. Aber auf der anderen Seite war bei mir eben auch der ausschlaggebende Punkt, überhaupt eben genau mit Therapie anzufangen und allem, war eine Gay Loneliness, weil ich auf einmal da war und vor allen Dingen dadurch, und da sind wir wieder beim Kern, weshalb es diesen Podcast gibt, auf einmal so viele Dinge passiert sind, auf einmal so viel der Fokus wieder darauf lag, ein Hassobjekt zu werden in einer Zeit, so dass Leute auf einmal wieder so sagen, ach so, ihr für alle gehört jetzt wieder abgeschafft und bla bla bla, also so, und da fängt es dann ja nur an im Kleinen, also so, dass so gefordert wird oder man auf einmal so merkt, ah, okay, jetzt gibt's Leute, die sagen, nee, sie wählen die AfD, weil genau die ganzen, dann kommen da die Parolen, dass die anderen uns ja angeblich von Häuserdächern runterstürzen wollen. Und ich mir so denke, Leute, guckt euch mal bitte die Gegendemonstranten an, die irgendwo sind, das sind die, wo ihr, also, dass man auf einmal wieder so ein komischer Grund wird, dass irgendwie so, so wie, keine Ahnung, würden Kinder die Welt verstehen, würden sie auch denken, ah, ich bin wieder der Grund dafür, weshalb irgendwas verboten wird, aber nobody cares about children, so, also es ist so ein, und ich glaube, dass da auf einmal viel mehr was war und dass diese Einsamkeit dann viel mehr so war, dass ich so dachte, ich kann, also natürlich kann ich mit meinen FreundInnen darüber sprechen, aber die verstehen das nicht. Also ich habe irgendwann mit einem schwulen Freund von mir darüber gesprochen, der einfach so, wir saßen so zusammen und er war so, sag mal, Simon, und wo ziehst du dann hin in 5 Jahren? Also, weißt du so, und das war so, ich so, wie, wo ziehe ich hin in 5 Jahren? Ja, weil jetzt schau, jetzt ist, also das war eben letztes Jahr, so, ne, dann war die Bundestagswahl, keine Ahnung was, aber so, schau, jetzt mag das vielleicht noch glimpflich ausgehen, aber sobald die AfD an der Macht ist, dann willst du doch hier nicht mehr sein. Und das war das erste Mal, dass ich ganz realistisch mich damit auseinandergesetzt habe und so war, das ist nicht nur in meinem Kopf. Ich bin damit nicht alleine. Das sind Gedanken, die ganz, ganz viele Menschen gerade haben. Und es ist nicht nur ein, okay, du rennst weg, sondern es ist auch ein, okay, was kann ich eigentlich tun? Was ist meine Aufgabe in dieser Gesellschaft gerade? Wie will ich irgendwann auf diese Zeit hier zurückschauen? Und es geht jetzt gerade nicht darum, dass ich hier ein Endzeit-Szenario bauen möchte, aber es ist ja trotzdem ein, wie kann ich denn mit dem, was ich mache, trotzdem schon eine Awareness für mich, mein Leben und mein Umfeld schaffen? So. Und das ist irgendwie ja, bin ich da irgendwie dankbar, dass das irgendwie mehr mein Zugang war und jetzt nicht nur dieses, nein, die Erfüllung für mein Leben ist, wenn ich einen Partner habe und right. deshalb suche ich jetzt jemanden und mit dem bin ich dann zusammen und dann, nee, dann sagen wir auch immer die ganze Zeit so, nee, also ganz ehrlich, also ich muss nicht mit Federboa durchs nee. Leben laufen, das ist für mich nicht schwul, das ist für mich Getue.
Ja, die Leute
und das
sind
ist
ja
so,
auch schaut,
wir schuld. Wollen auch einfach so, ich will von 9 to 5 möchte ich arbeiten und ich möchte nicht feiern gehen, so, sorry, ich höre nicht, wer soll das sein, Lady Gaga? Habe ich nie gehört, höre ich nicht. Ich höre auch Ed Sheeran zu Hause privat. Die ganze Zeit rauf und runter. Mein Mann und ich,
du
wir
hast
haben,
gesagt, no shade. Haben, ja, that was shade.
Mein bitch. Mann und ich, unser Hochzeitstanz war Radioactive von Imagine Dragons. Haben wir im Radio gehört gehabt. Wir machen Kreuzfahrtreise einfach. Wir sind so konservativ wie ihr. Deshalb bitte mögt uns, liebt uns. Ja. Wir hassen das auch alles. Also, das kann ja nicht der Weg sein.
Nein.
Dieses. Aber dass es trotzdem viele Menschen gibt, die diesen Weg gerade einschlagen und sich auch denken, und Barbie, da bin ich auch dir ehrlich, dass ich manchmal Facebook-Kommentare lese, also oder unter Instagram-Kommentare lese, wenn gerade irgendwie wieder über irgendwas Queeres, was verboten wird, oder wenn über eine Pride berichtet wird oder sonst irgendwas, was ich sehe und da manchmal selbst kurz unsicher werde und so right. denke, ach so, sollte ich das nicht auch so sehen? Ja. Haben die nicht vielleicht recht? Ach so, vielleicht ist das doch alles ganz, ganz schlimm und was mache ich hier gerade?
Right. Oder und so. Genau da ist es ja super wichtig, dass wir einfach, also ne, ich habe das auch, ich habe auch diese Momente, wo ich Dinge, wo mir irgend so ein konservativer Wichser irgendwie auf TikTok oder sonst irgendwo kurz mal so die Welt erklärt und ich denke, ach, das ist alles so einfach und diese Teile setzen sich so einfach zusammen. Es gibt schlecht, es gibt,
ja, also, es gibt
hell, es gibt dunkel, es gibt A,
es gibt nur
B,
dies und das.
Es gibt schwarz und weiß, gut und böse, genau. Es ist Star Wars und plötzlich macht das alles so für mich Sinn und es ist so einfach und dann muss ich mich aber auch wieder daran erinnern, so hey, die Welt ist halt anders, die ist diffiziler, ne? nicht immer passt Teil 1 nahtlos in Teil B, nicht alles ist immer logisch. Und gerade da ist es halt super wichtig, natürlich auch Menschen zu folgen, aktiv zu folgen, auch dem Algorithmus zu sagen, ich brauche auch Inspiration zwischendrin, ich brauche kluge queere Menschen, die mir ein paar Zusammenhänge mal mich wieder daran erinnern, dass nicht die ganze Welt so aussieht. So, und ich habe das auch. Und das ist hoffentlich was wir hier auch mit dem Podcast ein bisschen machen können, dass wir zwischendrin immer mal auch die Leute da ein bisschen abholen können aus dieser Verzweiflung, die man da vielleicht hat, wenn man ne, umgeben ist von solchen Leuten, die einem sowas sagen.
Oder sich einmal mal ganz kurz irgendwie so zu fragen, so, was gibt's denn eigentlich, also bitte, wenn ihr konservativ seid, hört es eh nicht. Also so, dann seid ihr ja eh schon raus. So. Aber ja, ansonsten können wir, glaube ich, erstmal sagen, das war doch eine feine erste Folge.
Yeah.
Vielleicht waren wir am Anfang kurz ein bisschen holprig, aber hey, Leute, das war das erste Mal. Nö, ach, keine Ahnung. Du, ich bin ja jetzt schon direkt wieder im Überdenken alles.
Schon.
Genau, direkt einmal irritieren, einmal denken, na, was soll das denn? Ihr helft uns wahnsinnig damit, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn
teilen,
ihr ihn
liken,
bewertet,
wenn
ihr auf
bei
die
Spotify.
Glocke klickt, genau, wenn ihr Sterne vergebt, wenn ihr uns natürlich auch weiter hört. Und das ist wahnsinnig wichtig, deshalb gibt es hier zum Auftakt direkt 2 Folgen. Also die zweite Folge könnt ihr euch auch direkt geben und ansonsten hören wir uns dann am nächsten Donnerstag wieder. Denn immer donnerstags ist jetzt der Tag für die Doppelmaushälfte.
Yes!
Cool.
Ist das nicht schön?
Wie schön. Also,
ich find's wirklich schön.
Bis später. Tschüss!